Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 231 des Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. In diesem Podcast reden wir jede Woche ein- oder zweimal über aktuelle politische Themen. Und zwar so, wie wir als Kollegen und Kolleginnen in der Redaktion an einem Redaktionstisch miteinander sprechen. Wir berichten von unseren Eindrücken, wir erklären und wir streiten uns auch ab und an und laden Sie euch ein, mit dabei zu sein. Das ist, wie ich schon gesagt habe, die 231. Folge. Vergangene Woche hatten wir zwei Folgen, 229 und 230. Und wir haben wahnsinnig viel Hörerpost bekommen, Rückmeldungen zu diesen beiden Podcasts. Antworten sind in Arbeit, aber da kann vielleicht der Stefan Dädchen, der zugeschaltet ist, gleich was dazu sagen.
Ja, es gab wirklich wahnsinnig viel Hörerpost zu der letzten Folge 230, wo Bettina Schmieding aus unserem Kölner Funkhaus und Sebastian Engelbrecht und ich gestritten haben über den Fall Nemi El Hassan und die Diskussion über Antisemitismus in Deutschland. Besonders Sebastian und ich haben da gestritten. Viele haben darauf hingewiesen, die Bettina Schmieding kam da zu kurz. Das tat uns echt leid, aber wir haben so hitzig gestritten. Und so ist das eben manchmal am Redaktionstisch. Wir sind da so, wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist nicht nur die Fülle der Post von Hörerinnen und Hörern, die wir bekommen haben, sondern die Ernsthaftigkeit der Rückmeldungen, die wir da bekommen haben. Viele lange Mails sind uns geschrieben worden, sehr nachdenkliche, sehr interessante Gedanken, und wir werden versuchen, darauf zu antworten. Aber ich bedanke mich jetzt schon mal, weil das wirklich eindrucksvoll war, wie differenziert und ernsthaft da auch die Rückmeldungen zu diesem Thema, zu dem Streit in der Folge 230 des Politik-Podcasts waren.
Dann kommen wir zu dem Thema in dieser Woche. Wir wollen reden über die CDU, über die Kandidatenfindung. Mein Name ist Katharina Hamburger. Ich bin hier im Hauptstudio wie Stefan Dädchen, einer der beiden BeobachterInnen der CDU. Und wir haben in dieser Woche ziemlich viele Eindrücke gesammelt von dieser Partei, aber auch in den vergangenen Wochen und Jahren. Und zugeschaltet ist uns aus Nordrhein-Westfalen unsere Landeskorrespondentin.
Hallo nach Berlin.
Hallo, Felicitas Böselager, ja, die uns vor allem aus einem Grund, oder natürlich auch, weil sie die CDU kennt, zugeschaltet ist, aber auch, weil natürlich zwei Kandidaten der drei der CDU aus dem Land Nordrhein-Westfalen kommen. Fangen wir mal an bei dem Kandidatentableau, das wir jetzt in der vergangenen und in dieser Woche vorgestellt bekommen haben. Die drei Kandidaten heißen, so ist der Stand jetzt, Mittwoch 14 Uhr. Kurz nach 14 Uhr, ein paar Stunden sind noch Zeit, dass sich noch andere Kandidaten finden. Aber im Moment sind es drei und die heißen Helge Braun, Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Stefan Dädchen, wie hast du diese Kandidatenfindung, diese Nominierung wahrgenommen in den vergangenen zwei Wochen?
Ja, es gab zwei erwartete Meldungen von Norbert Röttgen und von Friedrich Merz und eine Überraschung, nämlich von Helge Braun. Da müssen wir dann vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Und da natürlich der Befund, ich habe gerade eben mit Barbara Schmidt-Matern im Podcast Der Tag gesprochen, lange über die Frage, warum keine Frau im Feld. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Das gehört mit zu den Befunden, dass da jetzt drei Männer gegeneinander antreten.
Ja, ich fand es auch interessant, dass diese drei Männer ja doch auch was aussagen über die CDU. Also erstmal hat es ja ziemlich lang gedauert, bis sich überhaupt jemand gefunden hat, der antritt. Es hat sich ja schon so vorher so ein bisschen angedeutet, dass auf jeden Fall Norbert Röttgen antreten will und dass Friedrich Merz antreten will zum dritten Mal, ist jetzt auch keine große Überraschung. Dann kam dann auch noch eben vergangene Woche, wie du gesagt hast, relativ überraschend Helge Braun, der geschäftsführende Kanzleramtschef, ins Feld. Aber alle drei stehen meines Erachtens jetzt auch nicht zwingend für Aufbruch, für Neuanfang in dieser CDU. Also einer, der schon zum dritten Mal antritt, einer, der zum zweiten Mal antritt und einer, der wahnsinnig eng mit dem Namen Angela Merkel und deren letzten vier Jahre verbunden ist. Was aber, finde ich, auch dafür spricht, dass die CDU, glaube ich, in der Übergangszeit ist, wenn wir ein Jahr weiterspringen würden. Also wir nehmen mal an, es ist Ende 2022, alle vier Landtagswahlen im kommenden Jahr sind vorbei. Diese finden statt im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Dann sähe das Rennen vielleicht ganz anders aus, weil da vielleicht ein strahlender Gewinner in einem dieser vier Bundesländer hervorgegangen wäre und dann sagen würde, so, und jetzt sehe ich mich als zukünftiger, junger, neuer CDU-Chef. Aber das gibt es im Moment einfach nicht. Felicitas, wie nimmst du das wahr aus deiner NRW-Sicht?
Was mich hier sehr gewundert hat und was mir immer wieder auffällt, ist, dass sehr viel über die fehlende Frau jetzt gesprochen wird, also dass keine Frau da ist unter den Kandidaten. Und dann kommt immer wieder so das Argument, das haben wir auch heute früh gehört, von Dennis Radke bei uns in der Frühsendung, dass er hat gesagt, ein Mann würde jetzt auch nicht schaden, der CDU sei ja auch lange von einer Frau geführt worden. Und in NRW höre ich immer wieder, es könnten sich ja Frauen bewerben für die Führung, für den Führungsposten. Und da frage ich mich, ob die CDU begriffen hat, dass es da erst aufhört mit dem Frauenproblem. Wenn sich jetzt niemand bewirbt, das ist ja sozusagen das letzte Symptom des Frauenproblems in der Partei. Und natürlich kann man sagen, jetzt können sich Frauen bewerben. Und ich wundere mich, ob einsickert, dass das Problem, dass die CDU offenbar für Frauen nicht attraktiv ist oder dass die Frauen sich nicht in die erste Reihe drücken, ob dieses Problem jetzt langsam bei der CDU erkannt ist. Und da wollte ich dich, Katharina, fragen, wie du das wahrgenommen hast, jetzt vor allem nach der Bundestagswahl.
Ja, ich bin ehrlich gesagt, muss ich sagen, so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits, klar ist es, gibt es dieses Problem in der CDU. Es gibt wenig Frauen, von denen man sofort gesagt hat, ja, die werden jetzt ihre Hand heben und die wollen nach vorne. Und es ist völlig klar, dass sich diese und diese Frau bewirbt für den Vorsitz. Und es hat eben auch zu tun mit einer Parteikultur, mit dem Umgang mit Frauen. Es hat damit zu tun, glaube ich, dass man auch gesehen hat, wie mit Annegret Kramp-Karrenbauer umgesprungen worden ist, dass vielleicht Frauen sagen, sie haben jetzt da gerade keine Lust drauf. Andererseits gibt es ja Frauen, die sich nicht in die erste, aber zumindest in die zweite Reihe relativ selbstbewusst stellen. Also da ist Karin Prien, die Ministerin aus Schleswig-Holstein, die zumindest stellvertretende Vorsitzende werden möchte und auch für sich reklamiert, zu sagen, ich bin keine Garnitur und ich bin niemand, keine Person, die jetzt den Männern aus NRW hilft, zu ihrem Recht zu kommen. So hat sie das formuliert in einem Interview, wo ich mich dann aber gleichzeitig frage, warum dann aber auch nicht gleich ganz nach vorne? Also es gab ja, muss man dazu sagen, eine Frau, die es zumindest versucht hat, Sabine Buda aus Brandenburg, 37, hat für den Bundestag kandidiert, ist da gescheitert, hat aber sich jetzt nochmal gedacht, ich probiere das jetzt nochmal mit dem CDU-Vorsitz und wollte sich dann gestern Abend nominieren lassen von ihrem Kreisverband Märkisch Oderland. Man braucht ja eine Nominierung, um in diese Mitgliederbefragung überhaupt reinzukommen, um da zur Wahl zu stehen. Aber sie ist am Kreisverband gescheitert. Sie selber sagt aber auch, das ist halt für sie auch so ein Symbol gewesen, dass Frauen wirklich mutig sein sollen und nach vorne gehen sollen. Und tatsächlich habe ich mich gefragt, und das ist für mich auch so ein bisschen ein Rätsel, warum das nicht mehr Frauen gemacht haben. Aber ich weiß nicht, Stefan, wie du das siehst.
Naja, das ist das alte Problem der Partei, das wir seit langem kennen. Und die Partei hat es ja an sich erkannt. Also es gibt dieses Ringen auch über die Instrumente, über die Quote. Es gibt seit 2 Jahren, glaube ich, den Vorschlag der Struktur- und Satzungskommission, eine verschärfte Quote bei Kandidatenausstellungen für Führungsämter einzuführen. Das ist dann vertagt worden, weil die Parteitage ja die inhaltliche Auseinandersetzung auch durch Corona und dann durch die Vorsitzendenwechsel durcheinander geraten ist. Aber die Partei wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und das wird da jetzt auch eine Rolle spielen. Die Partei hat die Auswahl. Insofern, wenn die Katharina sagt, also da ist keiner, der nun für Erneuerung steht. Norbert Röttgen empfiehlt sich als einer, der die Erneuerung der Partei will, der ganz gezielt derjenige sein will, der jüngere Wählergruppen ansprechen will, der auch Frauen erreichen will, der mit einer Frau, weitgehend unbekannt bis dahin, Franziska Hoppermann, als Kandidatin fürs Amt der Generalsekretärin antritt und der sich ausdrücklich für das Instrument der Quote ausspricht. Auch Braun ist ein Befürworter der Quote. Friedrich Merz, ich war gestern bei der Veranstaltung, wo er sich präsentiert hat, selber eiert rum, positioniert sich nicht klar, sagt, ja, eigentlich er sei kein Freund der Quote, aber wenn das dann sein soll, dann versperrt er sich dem auch nicht. Und dann nimmt er an seine Seite als seinen Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs den Berliner Abgeordneten Mario Chaya, sehr interessante Figur, der sofort sagt, ich bin für die Quote. Und dann holt er sich als Kandidatin für ein Amt, das er neu schaffen will, nämlich stellvertretende Generalsekretärin. Ich habe gestern gesagt, also damit werden die Frauen jetzt abgespeist. holt er sich eine Frau in sein Team, Christina Stump, junge baden-württembergische Abgeordnete, die auftritt und sagt, sie ist gegen die Quote. Und damit auch ein Stimmungsbild von jungen Frauen in der CDU, in der Union wiedergibt. Felicitas, wir waren ja neulich in Münster beim Deutschlandtag der Jungen Union und die sind da auch nicht einer Meinung, aber da sieht man auch diese jungen Frauen in der Union, die sich als konservativ definieren und gerade deswegen sagen, wir wollen ohne Quote nach vorne kommen und dann, wie diese Christina Stump auch sagen, und wir schaffen das dann auch. Aber das Problem der Partei bleibt natürlich unverändert.
Ja, das Interessante ist ja, dass dieses Thema Quote, das ist eines, glaube ich, das schon so auch ein Ausdruck ist für die immer wieder innere Zerrissenheit der CDU, die unterschiedlichen Flügel, die unterschiedlichen Auffassungen, die es in der Partei gibt und die es jetzt eben zusammen zu binden gilt. Ich bin tatsächlich gespannt, was aus diesem Quotenvorschlag gibt, den man ja mit langem Ringen mal ausgemacht hat, wo alle mit drin waren und jetzt plötzlich kommen da Stimmen, die das ganze Paket wieder aufbinden wollen und genau an dieses Thema ran wollen. Aber um mal so einen kleinen Erfahrungseinblick, den ich immer wieder habe, sind, dass es viele junge Frauen gibt, die sagen, die Quote brauchen wir nicht, aber dass je älter diese Frauen werden in der Partei und dann kommen Mütter dazu, desto mehr sagen sie, wir brauchen dieses Instrument doch. Wir merken, wir stoßen an Grenzen. Und das ist eine ganz interessante Beobachtung, die sowohl auf die CDU als auch auf die CSU zutrifft, also auf beide Unionsparteien.
Mich würde mal interessieren, denn ist ja immer wieder gesagt worden, glaube ich, zu Recht, dass diese Entscheidung über den Vorsitzenden eigentlich die grundlegenden Probleme der Partei nicht ändert. Die Partei hat grundlegende Probleme und das würde auch niemand in der CDU bestreiten, dass die Frage, wie kriegen wir mehr Frauen in prominente Positionen, auch nachdem wir so lange eine Bundeskanzlerin gestellt hatten, nachdem wir eine Frau zur Nachfolgerin von Angela Merkel zur Vorsitzenden gewählt haben mit Kramp-Karrenbauer damals. So, das Problem ist erkannt. Jetzt gehen Sie in diesen Mitgliederentscheid und in dieser Personalfrage machen sich jetzt auch diese inhaltlichen Fragen mit fest. Und die Quote, über die wir jetzt so viel reden, ist ja nur eine von vielen Fragen, die man da nennen kann. Und die Sorge ist immer wieder, dass ein solcher Wettbewerb in der breiten Mitgliedschaft ausgetragen am Ende in Spaltung enden könnte. Und das würde mich mal interessieren, wie du das siehst, Felicitas, in Nordrhein-Westfalen. Da wird ja immer wieder darauf verwiesen, der Nordrhein-Westfälische Landesverband hat die Erfahrung gemacht mit solchen Mitgliederentscheiden und sie hat zu tiefen Gräben und Verwundungen geführt und es musste dann erst viel später Laschet kommen und das dann wieder reparieren. Wie ist das da in Nordrhein-Westfalen und wie ist diese Erfahrung?
Also ich glaube, diese Erfahrung mit dem Mitgliederentscheid, das kann man so unter eins der Traumata der CDU in NRW verbuchen. Was dazu führt, jetzt die Erfahrung, also die CDU in NRW hat sich auch für die Mitgliederbefragung ausgesprochen, aber jetzt führt es dazu, dass die CDU sich hier in NRW ziemlich entkoppelt von den Entwicklungen in der Bundes-CDU und immer so auf ihre eigene Einigkeit verweist und sich nicht in diese Diskussion der Bundes-CDU reinziehen lassen will, weil sie so sehr sich auf die Landtagswahl im kommenden Jahr konzentrieren und sagen wollen, wir sind eine geschlossene Partei, wir wissen schon, wie es geht hier in NRW, wir sind ein bisschen anders als ihr im Bund, wir sind der Landesverband, der weiß, wie man geschlossen auftritt.
Da würde ich aber gleich mal die Frage anhängen, also zwei der Kandidaten und wahrscheinlich genau die beiden Kandidaten, die möglicherweise in die Stichwahl kommen, kommen ja genau aus diesem Landesverband. Also Norbert Röttgen aus dem Kreis Rhein-Sieg, das glaube ich ist der größte Kreisverband, den die CDU hat, und Friedrich Merz aus dem Hochsauerlandkreis. Also genau in diesem Verband, wo du sagst, die wollen jetzt geschlossen auftreten, zeigt sich doch dann wiederum gleichzeitig zwei Richtungen und dieser Graben. Wie kann man das denn vereinen?
Ja, das vereint man damit, dass man es nicht thematisiert. Also es ist kein Geheimnis, dass Norbert Röttgen in NRW nicht mehr besonders beliebt ist. Also es äußert das niemand öffentlich, aber er hat sich schon sehr verbrannt 2012 nach der gescheiterten Landtagswahl. Und hier sind auch viele persönliche Vorbehalte hört man immer wieder gegen ihn. Also NRW, in NRW ist er jetzt vielleicht nicht der beliebteste CDU-Politiker. Wohingegen Friedrich Merz in NRW schon noch einige oder viele Unterstützer und Unterstützerinnen hat. Und ich glaube, wenn man so eine Tendenz im Landesverband festmachen wollen würde, dann würde die eher Richtung Friedrich Merz gehen. Aber es gibt eben keine öffentlichen Äußerungen, weil man davon jetzt einfach die Finger lassen will hier in NRW.
Wie positioniert sich denn der neue Vorsitzende der CDU da in NRW? Gibt es von dem irgendwelche Äußerungen? Das ist ja auch einer, der, wenn die Landtagswahl im kommenden Jahr gewinnt, vielleicht auch jemand wäre, der 2025 als Kanzlerkandidat zumindest diskutiert werden könnte.
Ja, und er ist auch ein sehr ambitionierter Politiker. Also das würde ich auch nicht ausschließen, dass er dann nochmal seinen Hut in den Ring wirft, auch als Vorsitzender der Bundes-CDU. Aber auch er positioniert sich hier nicht, also weil er eben diese Landtagswahl 22 schaffen will und einfach sich so sehr auf den eigenen Landesverband konzentriert. Also ich habe da jetzt auch nochmal mit mehreren Kollegen drüber gesprochen. Das ist schon interessant, wie sehr man hier die Einigkeit vor sich herträgt und auch immer wieder betont, wie sehr Laschet den Verband geeint hat und wie sehr man diese Einigkeit, an dieser Einigkeit festhalten will, was man auch daran sieht, wie man mit Laschet nach der Wahl in NRW umgegangen ist. Der wurde hier nicht etwa vom Hof gejagt, sondern eigentlich in großer Würde fast wehmütig entlassen als jemand, der den Landesverband hier geeint hat und NRW, der NRW-CDU sozusagen viel Gutes getan hat. Und man will einfach an dieser Kontinuität anknüpfen, auch wenn Laschet ja dieses Wahldesaster der CDU mit zu verantworten hat. Das blendet man hier in NRW aber aus. Also der Bund soll nicht so eine große Rolle spielen jetzt bei der kommenden Wahl. Ich habe noch eine Frage aus NRW heraus, weil ich mich erinnere, dass wir, auch wenn wir in den letzten Monaten gesprochen haben, immer auch noch über einen anderen Politiker aus NRW gesprochen haben, nämlich Jens Spahn, der jetzt nicht mehr vorkommt. Und mir kommt das so vor, als ob der irgendwie so sang- und klanglos jetzt sozusagen aus dieser Kandidatenliste verschwunden ist. Ich wollte fragen, wie ihr das einschätzt, dass er jetzt nicht mehr antritt oder beziehungsweise, dass er nicht antritt, ja?
Also ich würde sagen, der hat verinnerlicht, dass er in dieser Corona-Zeit auch im Blick vieler seiner Parteifreundinnen und Freunde zu viele Schrammen abbekommen hat und dass er keine Chance gehabt hätte. Ich glaube, der sieht das auch sehr nüchtern, dass durch diese Entscheidung für einen Mitgliederentscheid jetzt das Tor für Friedrich Merz geöffnet ist. Und ich würde auch jetzt wirklich tippen und sogar einiges darauf wetten, dass Friedrich Merz das jetzt wird, diese 400.000 Mitglieder. Da muss man ja sagen, das ist eine unbekannte Größe. Keiner weiß das im Grunde, wer da jetzt alles wählt. Es gab mal eine Studie, Parteimitgliedschaftsstudie vor ein paar Jahren. Die haben für alle Parteien gesagt, so etwa 2/3 der Parteimitglieder, die treten da eigentlich nie in Erscheinung. Die sind auch in der Partei eigentlich unbekannt. Die zahlen ihre Beiträge, sind sozusagen Karteileichen. Bei der SPD haben wir gesehen, bei der Mitgliederentscheid über den Vorsitz, da haben dann in der Stichwahl haben sich 54% dann beteiligt und Esken Walter Borjans gewählt. So viel zum Engagement von Mitgliedern. Aber wir wissen natürlich, das sind eben bei der CDU etwa 70% Männer. Über 50% von denen sind über 60 Jahre alt. Das ist die Wählerschaft, die Kandidaten da jetzt adressieren müssen. An die müssen die sich richten. Und da spricht wirklich alles dafür, dass Friedrich Merz richtig liegt, wenn er immer gesagt hat, an der Mitgliedschaft, da hätte ich die Mehrheit hinter mir. Die wird er, glaube ich, bekommen. Ich glaube, der wird der neue Vorsitzende der CDU sein, auch wenn man natürlich sagen muss, also wir haben so viele Überraschungen erlebt in der Politik, auch bei der SPD, dass am Ende dann Olaf Scholz der Kanzler wird. Also alles ist möglich, aber ich würde da im Moment jetzt wirklich auf Friedrich Merz tippen.
Ich glaube, dass Friedrich Merz es jetzt auch ganz klug gemacht hat. Also der ist ja bei den letzten beiden Malen, hat er seine Kandidatur verkündet in der Bundespressekonferenz, jedes Mal alleine. Da ist ihm ja dann auch vorgeworfen worden, es geht vor allem um ihn, um Friedrich Merz, um die Person. Jetzt ist er da gestern aufgetreten mit dem Hashtag Team. CDU hat dieses Team Merz auch von sich gewiesen, dass es da um seine Person geht. Du hast es schon gesagt, Stefan, dass er auch Mario Chaya mit in sein Team geholt hat, als möglichen Generalsekretär, der ja eben ein ausgewiesener Sozialpolitiker ist, der ja wirklich den Teil der CDU vertritt und anspricht, den Friedrich Merz wiederum nicht anspricht. Der war Sozialsenator in Berlin, der war Gesundheitssenator, nicht immer mit bestem Erfolg, aber er war das. Er ist Mitglied der CDA, also des Arbeitnehmerflügels der CDU, dem Friedrich Merz ja jetzt auch nicht zwingend nahesteht. Und er gilt als einer, der wirklich, glaube ich, in der Basis viel ackert, so ein Kümmerer in seinem Wahlkreis, den er jetzt gerade nach vielen Jahrzehnten von der Linken zurückgeholt hat für die CDU. Also ich glaube, das war ein ganz kluger Schachzug von Merz, den dazu zu holen, weil es Leute gibt, die vielleicht nicht Merz wählen würden, aber die sagen, den Chaya, den könnte ich mir gut als Generalsekretär vorstellen, der könnte vielleicht auch das Adenauer-Haus gut umbauen, der ist auch gut vernetzt innerhalb der CDU, im Gegensatz zum Beispiel zu Franziska Hoppermann, die sich Norbert Röttgen jetzt als mögliche Generalsekretärin geholt hat. Bin mal gespannt, wenn Helge Braun noch bringt, vielleicht dreht sich ja da auch nochmal was, weil er ein gutes Team noch aufstellt.
Ja, wobei ich diese Vorstellung, diese Präsentation von Friedrich Merz gestern etwas anders gesehen habe. Der hat da ja eine große Bühne aufgebaut, ganz aufwendig, fast wie einen kleinen Parteitag. Und als ich das gesehen habe, bevor er dann da rauskam, dachte ich, okay, der kommt da jetzt mit einem Dutzend Leuten auf die Bühne, auf diese große Bühne. Dann kamen da drei Leute. Okay, Mario Chaya ist sicherlich qualifiziert, ist eine interessante Wahl, diesen Job des Generalsekretärs zu machen. Aber ich hatte erwartet, dass Friedrich Merz mit einem größeren Team kommt, dass er bei dieser Gelegenheit schon zeigt, dass er mehr Breite der Partei, und zwar auch des Teils der Partei, das er selber mal abwertend als Establishment bezeichnet hat, dass er die integrieren kann. Er hat ja versucht, er hat viele Gespräche geführt, er hat mit Ralf Brinkhaus gesprochen, er hat mit Frauen, mit prominenten Frauen gesprochen, Karin Prien aus Schleswig-Holstein, Bildungskultusministerin dort, die hast du eben schon angesprochen, die geht jetzt auf eigenem Ticket auf diesen Stellvertreterposten. Nadine Schön ist nicht in seinem Team. Also da gab es viele Namen, wo man gedacht hätte, kriegt er die in sein Team? Und ich würde sagen, das ist ihm nicht gelungen. Und wenn er dann Vorsitzender wird mit einem starken Mandat, möglicherweise der Parteibasis, dann geht es immer noch darum, eine Partei in ihren etablierten Strukturen zu führen, mit diesem Establishment, mit starken Ministerpräsidenten, mit einer Fraktion, mit einem Fraktionsvorsitzenden, Brinkhaus, der explizit deutlich gemacht hat, er will bleiben in dieser Position, und Friedrich Merz, der gestern gesagt hat, ja, ich habe mit dem geredet, aber deutlich gemacht hat, er hat ihm das nicht zugestanden. Da bahnt sich bereits der erste Machtkampf an, den Friedrich Merz, wenn man den als Typen kennt und sieht, dann ist das natürlich einer, der will auch aus seinem Führungsverständnis heraus jetzt auch den Fraktionsvorsitz haben. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Und insofern, wenn er dieses Mandat der Basis kriegt, dann wird sich an einer ganz anderen Stelle noch beweisen, ob er diese Partei zusammengebunden und geführt kriegt.
Ja, das Interessante, mir ist ein Laschet-Satz jetzt auch wieder eingefallen, der gesagt hat, weil er vorgestellt hat, wie der Weg ist, Geschlossenheit kann man nicht in die Satzung schreiben. Das kann er der Partei nicht vorschreiben. Und das war natürlich die Warnung. Ja? Also das ist jetzt die große Aufgabe des Vorsitzenden und auch der Mitglieder, dann geschlossen zu sein. Felicitas.
Ich wollte fragen, Stefan, wie du Merz gestern wahrgenommen hast. Ich habe mir das auch im Stream angesehen, aber du warst ja vor Ort. Und ich erinnere mich, dass du beim Deutschlandtag der JU gesagt hast in Münster, dass du eine Veränderung bei Merz gesehen hast. Die Rede war ja da ziemlich streng und auch zum Teil ein bisschen düster von dem Bild, was er von der CDU gezeichnet hat. Hast du jetzt gestern so einen Aufbruch wahrgenommen? Ist es der gleiche veränderte Merz, den du bei der JU gesehen hast? Oder was war jetzt dein Eindruck von ihm?
Ja, das ist interessant. Also düster, der Auftritt in Münster, das beschreibt es eigentlich richtig. Da hat er der Partei Jugend, die ja eigentlich immer eine Fanbasis von ihm war, die wollten ihn immer, da hat er denen wirklich finster ins Gewissen geredet, hat gesagt, macht nicht so viel Partys. Es stehen der Partei ganz, ganz schwere Jahre bevor. Das wisst ihr noch gar nicht, wie schlimm das ist, so durch so eine, in so einer Oppositionsphase sich wieder aufzubauen. Und dann war er auch spürbar, der hatte seine Aura da komplett verloren. Die haben ihn eben nicht mehr so abgefeiert. Die haben dann Linnemann gefeiert, aber nicht mehr den Friedrich Merz. Da hat sich auch in der Partei was verändert. Er hat einen Teil dieses Nimbus verloren durch seine zwei Niederlagen in den ersten beiden Anläufen, durch Fehler, die er selber gemacht hat, durch Skepsis, die gegen ihn gewachsen ist. Jedenfalls eben in so Gremien wie Delegiertenversammlung, wie bei der Union, wie bei einem Parteitag. Da muss er echt Überzeugungsarbeit leisten. Und dann wird's interessant, weil er ja in seinem ersten Anlauf angetreten ist mit einem programmatischen Versprechen. Da hat er gesagt, 2018, die Partei muss vor allem verloren gegangene Wähler im konservativen Milieu zurückgewinnen. Und er hat gesagt, ich, Friedrich Merz, traue mir zu, einen großen Teil der Wähler von der AfD wieder zurückzugewinnen. Das war sein Programm. Verbunden mit der persönlichen Abkehr von Merz und sozusagen eher als der Antipode zu Merz. 2019 hat er das schon nicht mehr im zweiten Anlauf wiederholt. Und jetzt du hast das auch gehört, Felicitas, in Münster, und er hat das auch gestern nochmal ausdrücklich gesagt, hat er gesagt, das gilt heute nicht mehr. Ich habe das damals gesagt mit den AfD-Wählern. Inzwischen geht das nicht mehr. Das ist ein verhärteter, rechtskonservativer oder extremer Teil von Wählern. Da kriegen wir nichts mehr zurück. Das heißt, Natürlich hat er auch gesehen, die CDU hat die Bundestagswahl in der Mitte verloren. Natürlich weiß der Friedrich Merz auch, er muss Frauen gewinnen, er muss jüngere Wähler gewinnen. Jetzt zieht er aber, ich habe ihn das gestern auch gefragt, eine andere Lehre als Norbert Röttgen. Norbert Röttgen, der sagt, das Thema der Jugend ist Klima und im Grunde zur klimabewegten Jugend blinkt, während Friedrich Merz ja zu Recht sagt, bei den Erstwählern war die FDP genauso erfolgreich wie die Jungen und die spreche ich an. Diesen Teil von jungen Wählern hole ich zurück. Aber ich glaube, in der Tat, der hat sich da hat ein paar Lehren verinnerlicht und ich glaube, dass er sich da jetzt in der Tat auch nochmal neu erfinden muss. Das hat er ja auch getan, indem er gestern aufgetreten ist mit dem Sozialpolitiker Chaya an seiner Seite und gesagt hat, das wichtigste Thema ist die Sozialpolitik. Also er arbeitet jetzt auch gegen dieses Image des neoliberalen, rein marktliberalen Friedrich Merz an. Das muss er auch tun.
Ja, das fand ich wirklich interessant, als er fing dann an zu reden und sagte, und es gibt ein Thema, das die Gesellschaft schon seit Jahren umtreibt. Und dann macht er nochmal so mehrere Nebensätze und das war immer auf und ab unterbrochen von verschiedenen anderen Themen. Und ich dachte, da kommt jetzt garantiert Migration. Und dann kam soziale Gerechtigkeit. Und das hat mich ehrlich gesagt in dem Moment total überrascht, weil ich nicht dachte, dass er dieses Thema so sehr in den Fokus setzt. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob auch seine Anhänger und Anhängerinnen das tatsächlich dann auch so sehen werden und mit ihm dann auch den Weg mitgehen. Und er muss ja übrigens nicht nur die in der CDU verschiedene Lager vereinen, er muss ja übrigens auch mit der CSU klarkommen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, also sollte er Parteichef werden, ob das tatsächlich funktioniert. Ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt und reden dann das nächste Mal, wenn wir wieder über die CDU reden, auch über deren Rolle in der Opposition. Das haben wir uns für heute eigentlich vorgenommen, haben wir nicht mehr geschafft. Aber da gibt es ja noch viel zu besprechen. Wir freuen uns auch wie immer über Rückmeldungen per E-Mail unter politikpodcast@deutschlandfunk.de und sagen Tschüss an dieser Stelle.
Tschüss.
Adios.